Also das fünfte Gebot, Vater und Mutter ehren, haben darüber gesprochen. Mir scheint es ganz wichtig, dass wir es in die Tat umsetzen, auch den Menschen helfen. Es gibt immer wieder auch gläubige Leute, die Vater und Mutter haben, die gegen den Glauben sind oder die im Okkultismus sind oder sonst total abwehrend sind. Und ich glaube, die Vater und Mutter ehren bleibt das Gebot, auch wenn Vater und Mutter gegen den Glauben sind oder im Okkultismus sind, das Gebot bleibt. Und es ist immer diese Stufe, die schwierig ist, das Kleinkind lernt Gehorsam, das erwachsene Kind lernt Vater und Mutter zu ehren, kann vielleicht nicht mehr gehorchen, also das tun, was die Eltern sagen, aber ehrt sie, stellt sie nicht auf die Seite. Und wir wissen, dass in der Stufe, wo die Eltern alt werden, dann ist unsere Rolle als Kinder, ist dann da, um Vater und Mutter aus Ehre ihnen zu zeigen, dass wir als Kinder da sind, um ihnen zu helfen, bis der Tod sie wegnimmt oder der Herr sie wegnimmt, besser gesagt. Ja? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das genau sehen und den Menschen auch so seelsorgerlich helfen. Die Familie muss einfach diesen Platz haben und die verschiedenen Generationen brauchen einander. Es wird natürlich heute immer schwieriger, mit dem, dass wir durch die Arbeitsstellen die Familien explodieren und in anderen Ländern sind die Kinder als die Eltern und, gell? Also geografisch sind wir getrennt. Aber wir müssen doch wissen, dass es ein großes Zeugnis ist, wenn wir in diese Richtung Vater und Mutter ehren. Und Gott hat zu diesem Gebot auch ein Segen gesprochen, dass wir dann in diesem Lande bleiben und dass wir das Leben haben in diesem Lande. Sehr interessant, wenn wir zu diesem Gebot zurückkommen, zum Beispiel, ich habe gesehen, verschiedene Leute, die sich bekehrt haben als Erwachsene und die dann eine neue Beziehung zu ihren alten Eltern angefangen haben, wie die Eltern dann noch zum Glauben gekommen sind. Denn sie haben gemerkt, wir haben andere Kinder, wir können ruhig alt werden, wir können ruhig gebrechlich werden, unsere Kinder sind jetzt da und haben versprochen, dass wir, dass die Kinder alles unternehmen, was schwierig wird. Also da ist eine große Möglichkeit, glaube ich, in der Familie, als Zeuge durchs Leben einfach die Generationen zu erreichen. Wir hatten die Freude auch, ich hatte diese Freude, dass mein Vater, als er 60 war, also als er mein Alter hat, das macht mich ganz komisch, ja. Gibt's doch nicht, gell? In einem Familientreffen hat er gefragt, also ich bin der Jüngste von 4 Kindern, durch die Gnade Gottes sind wir alle 4 bekehrt und mein Bruder ist auch Missionar. Hat mein Vater gesagt, wenn ich jetzt alt werde, dann bitte ich, dass der Daniel mein Hirte ist für die menschlichen Sachen, bis dass der Herr mir wegruft. Das war für mich im Moment ein Schock. Ja? Hab ich gedacht, Mensch, jetzt muss ich aufwachen. Gell? Wenn du einen Vater hast, den Gott gebraucht hat, um 30 Gemeinden zu gründen, gell? Und plötzlich du als Junger da sein sollst für ihn. Aber nachher, später, als der Herr meine Mutter weggenommen hat in den Himmel und der Vater allein war, da hat er plötzlich einen Moment, war er wirklich unter Schuss vom Feind und hat eine Depression gemacht, Altersdepression, und war alleine. Und so weit kam er im Zweifel, dass er nicht mehr glaubte, dass er gerettet ist. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, alle werden gerettet, aber ich nicht. Ich war nie ehrlich vor dem Herrn, hat mir gesagt. Gell? Und ich weiß, wie mein Vater gelebt hat. Da haben wir den Vater zu uns genommen, nach Hause. Und er war bei uns dann einfach. Und hat 8 Monate lang war es wirklich ein Tal, La Vallée de l'Ombre de la Mort. Psalm 23, gell? Okay. 8 Monate lang. Und an einem Morgen ist Gott wieder eingegriffen, gell, in diesen langen, schweren Weg. plötzlich war er wieder um 5 Uhr auf, sonst war er immer, um 9 Uhr müsste ich ihm sagen, so, Papa, jetzt stehen wir auf und so. Ich wusste, jetzt bin ich verantwortlich, dann musste ich ihn disziplinieren und sagen, nein, jetzt, ja, op, aus dem Bett. Hä? Es war schwierig, mit dem Vater so umzugehen, gell? Und dann plötzlich an einem Morgen krack aufgestanden, ist der Küche gekommen, habe ich gesagt, was ist jetzt passiert, gell? Hat gesagt, ich kann nicht da bleiben, ich muss in ein Altersheim, wo nur Unbekehrte sind, ich muss evangelisieren. Ja, habe ich gesagt, Papa, sofort, okay, alles klar, ja, alles klar. Und dann war er noch 12 Jahre in meinem Altersheim. Er wollte nicht unter Gläubigen sein. Und im Altersheim hat er jeden Morgen von 9 bis 10 war Gebetsstunde. Und er hat die Leute, und dann, wie einen alten, guten Missionar, hat er am Nachmittag immer seine Schale angezogen, mit Krawatte und steifen Kragen, weißen, gell, und ist zu den anderen Zimmern gegangen, hat von Jesus gesprochen, Menschen haben sich bekehrt, dann hat er Gebetsstunde jeden Morgen in seinem Zimmer gehabt mit den Leuten, hat Leute auf Rollstuhl geholt in sein Zimmer, und mit 91 hat ihn den Herr weggenommen. Aber da war so ein Tal vom Angriff des Feindes. Das war unerhört, da habe ich meinen Vater nicht mehr gekannt in dieser Zeit. Ganz anderen Typ, gell? Ich habe ihn nur gekannt, als es war bekannt in der Gemeinde, als ich gegen Gott war in dieser Zeit. Ich hörte Papa immer am 5 Uhr morgen im Zimmer nebendran im Büro beten, gell? Da hörte ich, dass er wieder dran ist. Und in der Gemeinde hat man immer gesagt, wenn du auf der Gebetsliste bist vom Jakob, dann bist du fertig. Ja? Da kommst du in die Pfanne, früher oder später. Mir ging es so, gell? Ich kam in die Pfanne. Ja? Ja. Aber eben von Generation zu Generation, ich glaube, Gott kann uns helfen, dass wir das so weiterleben, Vater und Mutter zu ehren, ihnen zu helfen. Und dann kann jede Generation, kann der anderen mithelfen. Und alle die ganz alt werden, können auch in Ruhe haben über all das, was praktisch ist, nicht? Was Geld, was Papiere und so weiter. Mein Vater brauchte nichts mehr zu machen. Und ich finde es so wichtig, dass man dann aufs Wichtigste in Ruhe hineingehen kann. Das ist ein wunderbares Gebot, diese Hilfe zur Familie, Vater und Mutter ehren. Und die Welt, in der wir leben heute, die braucht das Zeugnis. Wenn du Vater und Mutter ehrst, ist das ein ganz, ganz wichtiges Zeugnis in dieser Welt, in der wir stehen. Okay. Ich gehe zum nächsten über. Ihr könnt selber überlegen, natürlich in der Familie, wo ihr seid, gell? Überlegen, wie ihr das am besten durchführen könnt. Es bleibt immer noch, ich wiederhole das, es bleibt immer noch das Prinzip, dass die jünger sind als wir sind, also die Generation, die nachher ist, die wird die Ehre lernen, wie man uns ehrt, wird sie es lernen, indem dass sie sieht, wie wir die Generation vorher ehren. Ja? Ist immer das Prinzip vom Modell. Ist immer das Prinzip, ja? Also wenn deine Kinder merken, wie du deine Eltern ehrst, dann verstehen sie, was Ehren ist. Wenn natürlich Kinder immer noch hören, hoffentlich stirbt der Vater bald, dass wir das Geld haben, gell? Dann muss man sich nicht dann erwarten, dass sie anders überlegen. Ne? Das wird dann bald wegkommen. Ja. 6. Gebot, du sollst nicht töten, oder direkt im Text, du sollst keinen Mord begehen. Oh ja, okay. Das Prinzip ist einfach, dass das Leben von meinem Nächsten ist wie das meine, ein Leben, das im Ebenbilde Gottes geschaffen ist. Das ist auch für uns ein Gedanken, der uns hilft. Du kennst, wenn du Menschen triffst in der Straße, ob es jetzt Menschen sind mit einer schönen Schale angezogen oder solche mit so einer roten, und viel Eisen. Alle die Menschen, die du triffst auf der Straße, kannst nie etwas anderes treffen als ein Geschöpf Gottes. Ich habe noch nie ein Produkt der Evolution getroffen. Interessant, hä? Ich habe bis jetzt nur Geschöpfe Gottes getroffen. Aber diesen Gedanken hilft mir oft im Begegnen von den Menschen. Denn es sind alles wunderbare Geschöpfe, die Gott gemacht hat. Und alle sind eigentlich Menschen, wo Gott seine Weisheit hineinsetzen will, wo Gott will, dass sie in Beziehung zu ihm kommen. Du sollst nicht töten, geht dann in dem Fall ganz in diese Richtung. Das Leben gehört nicht uns und wir haben absolut kein Recht auf das Leben von den anderen. Natürlich hat es da verschiedene Gebiete, wo es viel Zeit braucht, gell, darüber zu sprechen, wie zum Beispiel das Waffentragen, Militärdienst und so weiter. Die Euthanasie, also wie heißt man das auf Deutsch? Euthanasie? Jetzt hat man so? Ja, okay. Ja. Natürlich die Frage noch von den Avortement, also Schwangerschaftsunterbrechung. Das ist ein ganz falsches Wort, denn es ist nicht Unterbrechung, das ist Abbrechung. Ne? Wenn man sagt Unterbrechung, kann man wieder einschalten, normalerweise. Ne? Aber eben Schwangerschaftsunterbrechung in Situationen, die ganz schwierig sind. Ne? Mädchen, die mit 14-Jährigen, die vergewaltigt worden sind zum Beispiel und schwanger sind. Ja, das ist nicht immer ganz so einfach so eine fertige Lösung hinzubauen. Aber ich glaube, alle diese Situationen und alle diese schweren Situationen und Fälle, die mit dem Gebot zusammenhängen, die müssen wir immer anschauen im Sinne, wie kann ich in diesen Situationen, wie können wir in dieser Situation einerseits in der Gesellschaft und den Geboten in der Gesellschaft standhalten oder Kopf halten, dagegen sein. Ich habe immer wieder Mails mit Rassemblée Nationale, heißt das auf Deutsch, weiß ich auch nicht. Das sind da, wo die Minister zusammenkommen, also Parlament, ja, okay. Weil ich da wegen Ethikfragen angefragt worden bin von den Pariser da, ne? Okay. Und da muss ich immer wieder dazu schreiben, die Bibel sagt. Pum, ja. Und ja, aber was nützt es, gell, könnte man sagen. Psch, ja, geht der Weg aller Dinge, ja? Also Anziehungskraft gegen unten. Ja? Aber wir müssen sagen, was die Bibel sagt. Und ich glaube, das ist unsere Rolle. Wir müssen in der Gesellschaft die sein, die sagen, das sagt die Bibel. Manchmal ist es doch interessant, bei einem Treffen da im Parlament hat dann einen Senateur, ja, schon so ein Ding, ne? Ein Senateur gesagt, ein Franzose sagt und hat meinen Text gelesen, ne? Und er hat mich dann zurückgemailt und gesagt, dass ihm das kostbarer war, als wenn es eine Manifestation gibt mit tausenden von Leuten in der Straße, dass etwas Klares gesagt wird. Ne? Und das sind Beziehungen, die da sind, da haben wir Stellungen zu nehmen, aber trotzdem, indem dass wir Stellung nehmen, dürfen wir auch nicht in einer Illusion leben. Wir sind keine Pessimisten, aber wir wissen auch, was die Bibel sagt von der Endzeit. Also wissen wir auch, dass auch wenn Bremse da ist, können wir nicht anhalten. Ja? Aber das soll uns nicht in die Stellung hineindrücken, wo wir denken, ja, wir sind halt, es geht jetzt einfach bergab, gell, lass fahren den Karren, gell, pschuh, ja. Nein, wir sind noch an der Bremse. Ja. Also Stellungnahme, aber dann auch überlegen, wie können wir den Menschen helfen. Ursula hat es wieder erlebt, auch vor kurzem, dass sie so in einem Spezialklinik von Sterbehilfe und Sterbebegleitung, also beides war dabei in dieser... Hospiz, ja, so, ja. Da kam, ein Tag vor dem Sterben kam eine Frau zum Glauben, gell. Und die Frau, die wollte, dass abgesteckt wird und so weiter, das Leben abgestellt, beendet wird, gell. Die ganze Spannung ist da, von der ganzen Möglichkeit, die wir haben, Menschen Leben zu machen länger, als sie leben würden. Ne? Und die andere, also einerseits versuchen wir das in der Gesellschaft und andererseits die, die leben wollen, stellen wir ab. Ja? Ist ziemlich schwierig, weil wir eben von den Geboten Gottes weggegangen sind. Ja? Dann wissen wir nicht mehr genau, was das Leben ist und wissen nicht mehr genau, was der Tod ist. Und darum, am Anfang vom Leben schneiden wir ab und am Ende wissen wir nicht, wie lange warten. Gell? Wir sind ganz déphasé, also aus den Phasen rausgekommen, weil wir nicht mehr wissen, was das Leben ist und auch nicht wissen, was der Tod ist. Aber da kann man immer, wenn man so Leute wieder trifft, haben wir die Mission, wie wir es gesungen haben gerade, gell? Wir wissen, wo das Licht ist, wir wissen, wo das Wasser ist, wir kennen es. Dann in diesem Moment ist wichtig, bis an Ende begleiten die Leute und ihnen die Botschaft vom Evangelium bringen. Die schwierigste, eine von den schwierigen Fragen ist bestimmt die vom Krieg und das Waffentragen etc. Ich glaube, da kann man, glaube ich wenigstens, von verschiedenen Meinungen sein. Ich glaube, das Wichtige ist in dem, was wir, die Meinung, die wir haben, dass wir sie nicht als sture Meinung für alle durchsetzen, sondern dass wir bereit sind, auch dazu zu sagen, Bibel sagt auch Unterstellung unter die Autorität, Bibel sagt auch mehr Gott gehorchen als den Menschen, Bibel zeigt auch, dass Krieg da ist, hä? Bibel sagt auch und. Und da haben wir, glaube ich, Schwierigkeit damit. Jetzt haben wir schwierig zu denken damit. Wir haben es weniger schwieriger, wenn wir mitten im Krieg sind. Ne? Mein Vater war mitten im Krieg, zuerst in Unterseeboot und nachher war er bei den Erdwaffen, oder wie man das Ding nennt. Ne? Also, des Fantassins. Und da war es interessant, er hat immer den Herrn gebeten, dass er keine Waffe nehmen muss. Und dann hat ihm sein Kapitän plötzlich einen Morgen gesagt, Hermann, jetzt gehst du zu den Sterbenden, lass deine Waffe, du hast Besseres zu bringen. Und da war er immer an der Front und hat das Evangelium gebracht, denen, die am Sterben waren. Und er hat dann vom Krieg seinen Helm nach Hause gebracht mit einem Loch da drin, ne, und wurde nicht verletzt. Ne? Also gerade neben Nebenschuss da. Das kann der Herr. Andere sind gestorben, gell, im Krieg. Wir haben nicht einen fertigen Schlüssel für diese Sachen, müssen bereit sein, glaube ich, offen zu bleiben, dass der Weg nicht immer dadurch geht, wie wir es meinen. Es gibt Bücher darüber, ich weiß nicht, ob es deutsche, bestimmt gibt es noch mehr deutsche Bücher als französische, über dieses Thema von Krieg und so weiter und Todesstrafe und. Ja. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Der Frau gehört ihrem Mann, der Mann gehört seiner Frau und alle beiden gehören Gott. Ich glaube, da müssen wir auch ganz klar standhaft bleiben. Es gibt leider ja immer mehr sogar Gläubige, die scheiden, gell? Und ich glaube, wir müssen uns klar sein, dass in den verschiedenen Situationen wird der Feind alles machen, dass Familie zerbricht. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir einander helfen, in der Gemeinde helfen, dass wir treu bleiben können und dass wir auch das Eheleben nicht vergeistlichen. Was will ich damit sagen? Dass wir ganz klar wissen, als Mann und Frau brauchen wir einander im Gespräch, in den Beziehungen, im physischen, im sexuellen etc., wo wir einander brauchen, wo wir einander helfen, wo wir verantwortlich sind, der eine für der andere. Und ich glaube, das wird etwas, was ein Zeugnis wird, immer mehr, denn es gibt jetzt immer mehr Ehen, wo jedes eigentlich seine Person bleiben will. Und total seinen, was er als Priorität hat, bewahren will und behalten will. Und ich glaube, die Ehe ist eigentlich das Einswerden, wo man miteinander eine Zielsetzung hat, wenn man auch nicht dasselbe tut in dieser Zielsetzung, aber dieselbe Zielsetzung. Und ich finde, die Ehe ist etwas einfach super Schönes, wenn man dieselbe Zielsetzung hat. Ich bin so dankbar, dass ich Ursula habe. Das ist super. So dankbar, denn dass wir konnten vor die 5 Jahre, wo wir verlobt waren, das muss man nicht sagen, das ist viel zu lang. Ja. Das war wegen dem Studium, also sonst muss man das nie machen. Was wollte ich jetzt sagen, weiß ich nicht mehr, bin ich fertig? Ja, okay. Aber es war so wichtig für uns, wir konnten schon vorher einander ganz klar sagen, wir wollen, dass der Herr die Priorität hat. Und das kann wirklich eine Theorie sein, gell? Der Herr hat Priorität. Ja? Und darum muss man es immer wieder im Leben zueinander stehen und sagen, okay, Priorität vom Herrn, das heißt jetzt in dieser Etappe heißt das, das und das und das. Ja? Und dann lohnt sich wirklich auch so ein Leben, wo man es miteinander zu einem Ziel geht. Ja? Arbeitet an eurer Liebe in der Ehe, ganz wichtig. Man darf nicht einfach denken, wie nicht Ehe brechen, ne, sondern wie diese Ehe pflegen, so dass man verliebt bleibt bis zum letzten Atemzug. Ja. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, man kann es bleiben. Ich glaube, die Liebe kann immer wachsen, das glaube ich. Das heißt absolut nicht, dass die Ehe keine Krisen hat. Die Ehe kann auch nur vorwärts gehen in der Liebe durch das gegenseitige Unvergebung bieten und vergeben. Gell? Die nächste Generation kann nur wissen, was eine Ehe ist, indem dass sie schaut, wie die Ehe gehen. Gell? Sonst bleibt es ein Rätsel. Und ich glaube, das ist auch das, was das Schöne ist in der Gemeinde, dass Familien auch, dass die Ehen können andere einladen, können andere Jungs einladen, um zu sich kommen. Und die können auch miterleben und sehen, was eigentlich ein Familienleben ist und eine Ehe ist. Problem heute, die wir haben in Frankreich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Problem heute ist, dass es immer wieder Extreme gibt bei den Gläubigen. Solche Extreme, wo man alles tut, aber nur nicht zu Hause ist, ne? Und das andere Extrem, wo man alles macht, um die Familie zu bewahren. Und wenn man die Familie bewahren will, dann ist meistens so, dass es dann ganz große Probleme gibt. Denn wenn man nur auf die Familie schaut, dann konzentriert man sich da drauf und dann gibt es einen gegenseitigen, würde ich sagen, Egoismus in der Familie. Und dann kann man nicht mehr für andere leben und dann gibt es eben Probleme, wo man wegen Kleinigkeiten interne Kämpfe hat. Das ist wie eine Gemeinde, die zum Beispiel sagt, wir müssen zuerst mehr an der Heiligung arbeiten, bevor wir evangelisieren. Das ist richtig der Top. He? Da weißt du genau, da hörst du gerade so, ne? Das ist der Feind, weißt du, so macht. Ne? Sagt, super, die werden jetzt so richtig intern alles putzen, verstehst du? Ja? Jeder wird sagen dem anderen, was ihm nicht gefällt und so, das gibt so ein richtiges Problem, ja? Und die wollen dann alle heilig sein und zum Glück evangelisieren sie nicht. Ja? Super, ja? Das ist wie manche Trends, so, die es gibt, gell? Immer wieder in der Kirchengeschichte. Du weißt ja, wie die Kirchengeschichte geht, ist immer wieder Pendel von einer alten Uhr, so, gell? Die großen Pendel, geht immer von einem Extrem zum anderen. Im 19. Jahrhundert waren Männer da, die gepredigt haben mit der Kraft vom Heiligen Geist und Leute haben sich bekehrt, gell? Und erst im 20. Jahrhundert hat man gemerkt, Mensch, wir haben ja den Heiligen Geist vergessen. Ja. Und dann hat man angefangen, alle Lampen auf den Heiligen Geist, ne? Okay. Die Gaben, was hast du für eine Gabe? Schreib mal auf, also, ja? Ja, und dann am Ende kommst du, jetzt, ich bin in verschiedenen Kreise eingeladen, komme ich in manche Gemeinden, wo die Leute nur dienen in ihrer Gabe. Das würde mir noch gefallen, du. Hä? Ich habe die Gabe, nichts zu machen. Das wäre der Trend. Mann. Ja. Und da findet man so wenige, die Gabe haben, das WC zu putzen, gell? Ist unerhört, hä? Die Gaben, die haben im Neuen Testament sehen wir das so klar, gell? Die Gaben, die kommen alle zum Licht im Dienen. im Schutz nehmen, zeigt man am Schutz, dem Ding da, ja, im Schutz vom Sklave, da kommen die Gaben zur Geltung. Da, wo wir kleiner sind als die anderen und dienen, den Menschen dienen, da kommen die Gaben zur Geltung. Ganzes Jahrhundert hat man vergessen, von den Gaben zu reden. Jetzt kommt der Pendel, aber er ist schon wieder ein wenig am Zurückgehen. Gell? Schon wieder am Zurückgehen. Aber die ganze Kirchengeschichte ist so. Und so ist es mit der Familie. Es hat eine Zeit gegeben, wo der Einsatz für die Evangelisation und die Welt ein Vorstoß war. Und plötzlich hat man wieder eine Zeit, wo alles auf Schutz der Gemeinde. Die Gemeinde muss wachsen, die Gemeinde muss solid sein, die Gemeinde muss... Ja? Beides ist wichtig. Und jetzt aber Gleichgewicht finden, wieder in der Geschichte. Aber der Pendel kommt wieder zurück. Gott verliert nie die Kontrolle. Das ist das Schöne. Seine Gemeinde wird da sein, wenn er zurückkommt. Er wird so das Ding so balancieren bis ans Ende. Also Familie, wichtig, dass wir in der Liebe leben. Wenn wir die Liebe ausleben wollen, gibt es nur eine Möglichkeit, das wissen wir, dass jeder Beziehung mit dem Herrn hat. Du weißt das als Mann, du hast absolut keinen Auftrag, deine Frau zu ändern. Hast du das schon gemerkt? Die gehört Gott, hä? Die gehört nicht dir. Die gehört Gott, hä? Und hast keinen Auftrag, sie zu ändern. Der einzige Auftrag, den du hast als Mann, ist, dass in der Beziehung mit Gott, dass du änderst, so dass es für deine Frau leicht wird, mit Jesus zu leben. Eine kleine andere Sache, gell? Da muss ich manchmal, ja, okay. Aber mir war das so klar, es ging eine Zeit durch, wo Ursula schwer krank war und fast gestorben ist. Und in dieser Zeit, wo sie wegging, wo der Arzt nicht mehr Möglichkeit hatte, war ich auf den Knien und habe dem Herrn gesagt, ja, du nimmst sie weg, aber wie mache ich weiter jetzt? Ne? Und da wurde mir klar, das erste Mal wurde mir da richtig klar in meinem Leben, dass sie mir absolut nicht gehört. Ja? Das ist merkwürdig, dass ich diesen Gedanken hatte vorher, gell? Aber sie gehört mir absolut nicht. Und das zweite war mir klar, als ich weitergelebt habe, dass ich jetzt da sein soll, dass sie mehr Leichtigkeit hat, in der Beziehung mit Gott zu leben. Dass mein Auftrag ist, dass sie es schön hat mit Gott. Und das hat etwas geändert in meinem Leben, auch in meinem Programm mit Ursula zusammen, um einfach ihr auch Zeit freizusetzen, dass sie allein mit Gott sein kann, dass sie ihre Zeit wirklich auch hat, ihre Freude hat, mit Gott zu sein. Denn eigentlich haben wir diese Verantwortung. Wenn wir wollen, dass die Liebe echt ist und bleibt, dann wissen wir, ob Mann oder Frau, wissen wir, diese Liebe wird die Qualität haben von der Beziehung, die der Einzelne mit Gott hat. Das wird die Qualität von dieser Liebe sein. Also es ist schon schön, wenn du Blumen nach Hause bringst und gute Patisserie und so, das ist alles prima, gell? Und ein neues Auto und alles, was du willst. Aber das ändert nichts an der Qualität der Liebe. Der Qualität, die ist in der Beziehung mit Gott. Vertiefen, ne? Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Das ist klar, gell? Man kann sagen, puh, das ist doch ganz klar, was soll man darüber sagen? Ist ja alles ganz klar. Ne? Was interessant ist, ist, was in Epheser 4 steht. Schneller öffnen. Epheser 4. Wo bin ich da? Epheser 4, 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das ist also das Gesetz. Jetzt sind wir voll im Alten Testament. Jetzt gehen wir dann ins Neue rüber. Sondern bemühe sich vielmehr mit seinen Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Dürftigen etwas zu geben habe. Ah, jetzt ist interessant, ne? wer gestohlen hat, die Hand, die genommen hat, die muss zuerst arbeiten, schwitzen, ja, und diese Hand, die genommen hat, die soll jetzt geben. Eine Hand, die gibt, kann nicht nehmen, ja, so viel ich weiß. Okay? Jetzt für uns war das wichtig, denn wir hatten während 15 Jahre als Team, hatten wir auch ein Haus mit 17 Bett, wo wir Gestrandete bei uns hatten. Und da kamen Männer und Frauen, Gestrandete, auch Rauschgiftsüchtige und so, ja, die mit uns gelebt haben. Und da waren auch dabei, die so ziemlich im Supermarkt immer viel heimbrachten, ohne bezahlen. Ne? So, ja. Die nannten das nicht stehlen, das ist organisieren. Ne? Das, ja. Okay. Und jetzt mussten wir finden, wie werden wir diesen Leuten helfen, die so die Gewohnheit haben zu stehlen. Und da kam der Gedanke, weil die da sind als Gestrandete und wir nicht Menschen da haben wollen das ganze Leben, sondern ihnen helfen, zurück in die Gesellschaft und in ein normales Leben hineinsteigen. Da hatte ich zum Glück Brüder von der Gemeinde, also ganz praktische Brüder. Dann habe ich die Idee gehabt, zwei Werkstätten zu haben. Eine Autoreparaturwerkstatt und eine Schreinerei. Und in diesen zwei Werkstätten konnten dann diese Gestrandete arbeiten. Für die Autos war es ganz praktisch, denn wir haben in der Mission über 30 Autos für die Missionare. Und dann habe ich einfach versucht, habe ich einen Anhänger so gekauft, um Auto drauf zu machen. Und die verunfallten Auto, die ich so fand in den Garagen, habe ich ganz billig abgekauft. Und diese Gestrandeten haben diese Autos in Stück zusammengelegt, ne, also alles eingeordnet. Und haben nur die genommen, die Modelle, die unsere Missionaren haben. Ne, ne. Und da konnten wir mit die Autos von den Missionaren reparieren, mit Ersatzteilen, die uns nichts gekostet haben. Ne? Ist auch praktisch. Und die haben dann mitgearbeitet. Und die gestohlen haben, die lernten dann alle auch in der Schreinerei einen Tisch machen für sich, ein Bett, ganz einfach, weißt du, mit ein paar Bretter, ja. Tisch, Bett und ein Stuhl, so, oder so ein Hocker, so ohne Lehne, gell. So, dass sie das Minimum haben, wenn sie wegziehen in eine Wohnung. Aber sie müssen immer zwei davon machen. Denn das zweite mussten sie jemanden geben, der arm ist. Und das kam mir nur durch diesen Vers, ja. Denn die mussten erleben, wie viel Freude es gibt, jemanden zu sehen, der erstaunt ist, was, das geben sie mir, ja. Und der das mit Mühe akzeptiert und sagt, ja, ist ja wunderbar, herzlichen Dank, gell. Und haben sie gemerkt, dass diese Hände, die geben, etwas gearbeitet haben selber und die geben, die werden dann frei vom Stehlen. Sie müssen natürlich, zuerst müssen sie erkennen, dass Stehlen Sünde ist. Und den Willen haben, nicht zu stehlen. Aber um ihnen zu helfen, gibt die Schrift diese Anleitung, der Schritt weiter, nicht stehlen, aber mit der Hand arbeiten, schwitzen, gell, Mühe haben und geben, den anderen geben. Das scheint mir auch da im Epheser 4, das Prinzip auf verschiedene ganz praktische Sachen, ethische Sachen. Ich könnte selber lesen, zum Beispiel ist gesagt, der viel redet, wie ich zum Beispiel, gell? Der viel redet, der soll nicht nur, das ist jetzt frei übersetzt, der soll nicht nur Mist reden, also das sehe ich frei übersetzt. Aber der soll reden, um andere zu erbauen. Kennst du auch diesen Reflex, wenn du Leichtigkeit hast zu reden, da kommt es dir vor, dass du Sachen sagst, die du bereust nachher. Ne? Denkst, Mensch, hätte ich geschwiegen, wäre ich klug gewesen. Gell? Ja? Und dann der Reflex, der gute Reflex ist dann, sich zu sagen, jetzt muss ich mal lernen, still zu sein. Ja? Okay, bumm. Und das geht ja gar nicht. Ne? Das geht ja gar nicht. Ne? Nee, jetzt muss ich nicht lernen, still zu sein, sondern das Prinzip im Neuen Testament ist, wenn du reden kannst, dann lerne, andere zu erbauen, positiv zu reden. Wenn einer lügt, das sagt dasselbe Kapitel, wenn jemand lügt, soll er lernen, die Wahrheit zu sagen. Beim Lügen ist dasselbe. Wenn einer lügt, hat er das Gefühl, ich muss schweigen. Na, jetzt lern mal die Wahrheit sagen. Ja? Und dann wird die Wahrheit eine Gewohnheit beim Reden. Also du sollst nicht stehlen. Es gibt verschiedene Sachen, die man stehlen kann. Ich glaube, die schlimmste ist für uns Gläubige, meine ich wenigstens in meinem Leben, ist die Ehre Gottes stehlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste manchmal in meinem Dienst Buße tun vor dem Herrn, denn ich habe manchmal gesagt, zur Ehre Gottes gemacht. Und wenn einer dann schief in meine Arbeit hineingeschlagen hat, habe ich gemerkt, Mann, das ist wahr, da hast du zur Ehre Daniel Herrmann gemacht, sonst würdest du nicht so reagieren, wenn es wirklich zur Ehre Gottes war. Ne? Und da wusste ich genau, weil die Schrift sagt, Gott wird seine Ehre nie teilen. Nie teilen. Entweder lebe ich für seine Ehre oder für meine Ehre, aber es gibt keine Prozentmathematik bei ihm. Und da musste ich manchmal im Dienst Buße tun und zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib mir. Da habe ich noch versucht, bei dieser Predigt habe ich versucht, nicht nur, dass dein Wort verstanden wird, aber dass die Leute finden, der kann es doch gut, der Kerl, gell? Der bringt es so, ja. Die Ehre, nicht die Ehre stehlen dem Herrn. Und dann kann man viel anderes stehlen, wo wir aufpassen müssen. Man kann die Zeit den Leuten stehlen. Man kann die Glaubwürdigkeit von anderen Leuten stehlen, indem dass man Verschiedenes erzählt oder Verschiedenes verschweigt, wo man die Glaubwürdigkeit wegstehlt von anderen und so weiter. Es gibt vieles zum Stehlen, gell? Nicht nur Material. Nein, das Testament, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das bleibt gewiss auch eines von der Spannungsfelder, die wir in unseren Gemeinden kennen. Der Roy Hessian, kennt ihr den Roy Hessian? Nicht unbedingt, gell? Der ist schon beim Heiland oben. Roy Hessian, das war ein Engländer, der Bücher geschrieben hat. Eines über Le Chemin du Calvaire, der Weg des, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt eigentlich. Ja, ist egal. Wir hatten zwei, als ich ganz am Anfang war von meinem Dienst, haben mich zwei Brüder markiert, denn als ich als Junger angefangen habe, hat mein Vater mir gesagt, Dani, du musst ältere Brüder haben, wo du dein Leben kontrollieren und wo du Rechenschaft abgeben musst. Da habe ich Brüder gefragt von verschiedenen Denominationen, also nicht von derselben Gemeinden und Missionen. Und da war der Ralf Schallis und der Roy Hessian dabei und der Nicola Gesseli. Das waren die Brüder. Und denen musste ich immer Rechenschaft abgeben. Und ich war so dankbar, dass der Roy Hessian hat mir mal auch gesagt, pass auf in der Gemeinde, in dem was falsches Zeugnis rumgeht. Es ist oft eine Sache vom Neid, das da ist. Und weil der Neid so schnell da ist in der Gemeinde, musst du aufpassen, dass du nie dieser Neid nährst, sondern immer in der Vergebung arbeitest. Und es hat mir geholfen, hat mir wirklich geholfen. Das ist eine Tendenz, dass im Menschen ist, gell? Dass wir, wenn wir merken, dass es anderen besser geht, leichter geht, mehr Gaben haben und, dass wir ganz schnell in unseren Reaktionen versuchen, einfach mit verschiedenem Negativen vielleicht einfach zeigen, dass dieser Bruder oder diese Schwester nicht so super ist, wie man meint. Das kann man dann so sich anpassen, das Ding. Müssen wir aufpassen, alle, glaube ich, dass wir positiv sind. Ja. 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, BMW, Mercedes, nein, halt, Hola, habe ich übersprungen, was dein Nächster hat, steht, ja. Ja. Zufriedenheit, das erinnert uns an 1. Timotheus, Kapitel 6, wo steht, dass die Wurzel von allem diesem Übel, gell, ist diese Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit. Da glaube ich, an diesem haben wir alle zu arbeiten, nicht der Erste, dass diese Zufriedenheit bleibt, dass wir uns nicht mitziehen lassen in dieser Welt, wo wir sind, Du hast bestimmt auch diese Spannung im Berufsleben. Ich habe es nur gemerkt in diesen 2-3 Mal, als ich so kurz wieder etwas gearbeitet habe. Habe ich es miterlebt, gell? Wie es komisch macht, wenn du zufrieden bist mit deinem Lohn. Hast du gemerkt, wenn ein Kollege sagt, ich bin gut bezahlt. Ja? Uff, ja. Ist der normal oder was ist ihm passiert? Gell? Das ist doch gut bezahlt. Ne? Ja, hast du mehr als ich? Nein, aber ich finde es gut. Ne? Okay. Und ich glaube, dass dieses Zufrieden, die Zufriedenheit ist etwas, was nicht da ist, was nicht zur Natur gehört. Und ich glaube, wir können den Menschen helfen damit, auch im Zufriedensein. Das, was der andere hat, nicht begehren. Ich finde das so schön. Das gibt auch die guten Ideen, kann man über das nachdenken. Wie kann ich meinen Nächsten, also zum Beispiel den Nachbar, helfen, dass meine Beziehung so ist, dass es ihnen wohl ist, dass kein Neid aufsteht für etwas, was ich habe. Wie kann ich das machen mit ihnen zusammen? Ne? Vielleicht ein Beispiel, als wir in unser Dorf gezogen sind, vor 8 Jahren da im Burgund, wird ein Haus gefunden, eingezogen und dann bin ich Bürgermeister gegangen, um einschreiben und so, gell? Und dann hat der Bürgermeister mich auf die Seite genommen und hat gesagt, ich muss Ihnen nur sagen, also zur Schutz, gell? Der Nachbar neben Ihnen hat schon etliche Mal gestohlen und so, nur das ist, ja, also Sie aufpassen und so, okay, ja. Dann waren wir ein paar Wochen da drin und dann bin ich zum Nachbar gegangen, als wir ein Wochenende weggegangen sind, Ursula und ich, und das Haus gelassen haben. Und bin zum Nachbar gegangen und habe gesagt, wir kennen uns schlecht und so, gell. Ich hätte gerne, dass du mal siehst, wie es bei mir ist, willst du mal kommen und so. Ne? Und ja, komm, doch einen Kaffee trinken oder ein Aperitif, gell. Ich habe schon, können eins trinken miteinander, komm zu mir. Gekommen. Und dann kam das Wochenende, habe ich ihm gesagt, du, ich gehe das Wochenende weg, meine Frau, kann ich dir die Schlüssel lassen vom Haus? Vielleicht, wenn etwas ist, Brand oder so, kannst du reinschauen und ich wäre dankbar, wenn du, ja. Bis heute hat er noch nichts gestohlen, gell? Er hat den Schlüssel, gell? Was will er stehlen? Er kann es selber holen, gell? Ne? Es gibt immer 2 Möglichkeiten, die Doppeltwand bauen, ne? Und dann nimmt er eine doppelte Waffe, boom, ne? Da geht's durch, ne? Oder dann den Schlüssel geben, ne? Und jetzt mit den Nachbarn auf den beiden Seiten, die wissen jetzt genau, was in meiner Garage alles für Maschinen sind, Bohrmaschinen, Sägemaschinen, und jeden Platz, wo es steht dran, welche Maschine, habe ihnen alles gesagt, wenn du eine Maschine brauchst, komm sie holen, mach sie aber wieder an den Platz, wenn sie kaputt geht, sag mir, dass ich sie reparieren kann, aber ich bin froh, wenn sie gebraucht werden, die Maschinen, gell, kommt nur und bedient euch da, wo ich arbeitet habe, ne? Und die Beziehungen sind eigentlich gut und Maschinen sind noch ganz. Ne? Also ich glaube, es liegt auch viel an uns, wie wir umgehen, gell, dass andere Menschen nicht in uns, neben uns sind und mit Neid zu tun haben, sondern dass sie merken, dass eine Beziehung da ist, wo das Herz offen ist. Ja?
Also ich dachte, wo Sie gesagt haben, mit dem Schlüssel, ja. Der Nachbar ist ein Lehrer, Gymnasiumlehrer, der ist aus Tschechien.
Ja.
Und der Lehrer hat immer gesagt, weil er immer Schlüssel verliert, und wenn es da nicht da ist, dass er nicht draußen bleibt, hat er uns gegeben.
Gut.
Ich hatte wirklich damals, bevor er gab, hatte ich selber Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Und jetzt mit der Zeit kam es so, dass meine Kinder mal nach Hause kamen und keinen Schlüssel hatten. Jetzt haben wir auch ihnen den Schlüssel gegeben.
Super, gut.
Aber ohne Vertrauen hätte ich ihn nie gegeben.
Ja, genau, schön. Das ist richtig schön. Ja. Ich glaube, wir können, jeder ist anders, gell? Aber ich glaube, wir können lernen, wie wir eigentlich den Menschen helfen, dass in der Beziehung zu ihnen, dass nicht Unnötiges in den Spannungen da ist, wo wir ihnen helfen. Man braucht es nicht so zu machen, gell? Alles klar. Ja. Aber das Begehren von dem, was der anderen hat, gell, das ist oft das, was kommt, bevor man zum Stehlen kommt. Also wenn man weiß, dass etwas so da ist, kann man vielleicht auch entgegenkommen und einen Weg bahnen, sodass der andere lernt, auch anders zu sein. Und ihr wisst ja, das brauche ich wahrscheinlich nicht lang zu sagen, wie es viel Geduld braucht im Ort, wo man wohnt, gell? Um dass das Zeugnis von Christus durchgeht und weitergeht. Ich finde das immer spannend an einem so Ort, wo man hinkommt, wo niemand einen kennt und so, und dann braucht er eine ganze Zeit und wissen, was das für ein Mensch ist, und auch die Zeit, um im Zeugnis weiterzukommen. Habt ihr Fragen für die 10 Gebote im Moment? Ja? Okay. Ja. Ja, das ist gar nicht einfach. Habt ihr gehört hinten? Ein wenig? Gar nicht. Die Frage ist, wegen dem Gebot, du sollst deine Eltern ehren, ist die Frage gestellt, und wenn die Eltern jetzt nicht gläubig sind und auf verschiedenen Gebieten andere Gedanken haben und sie weit weg sind, wenn man dann hin und wieder nach Hause, man kann schon Briefe schreiben und so, ja, aber wenn man hin und wieder nach Hause kommt zu den Eltern, wie das dann leben, dass das Spannungsfeld nicht zu fest ist, wenn man auf Platz ist, gell? Ein wenig die Frage, oder? Okay. Ich glaube, was wir lernen in der Beziehung mit Leuten, die nicht denken wie wir, und vor allem in der Familie, ist, dass wir auf verschiedenen Themen immer bereit sind zu verlieren. Oder solche zu sein, als Verlierer angesehen zu werden. Das heißt nicht, dass wir verlieren, denn manchmal muss man Verschiedenes einfach abwinken, indem man nicht weitergeht in einer Diskussion. Oder dass man sagt, ich kann das nicht so sehen, und dass man dann vom Thema wechselt. Ja? Denn ich glaube, oft ist das Zusammenkommen sehr schwierig, wenn man mit einem Gedankengang, den man hat und den die anderen haben, wenn man diesen Gedanken dann bis zum Ende führen will. Das ist oft sehr, sehr schwierig. Ich habe es gemerkt im Familienkreis breiter, dann nicht mit meinen Eltern, gell, aber mit meinen Cousins, Cousinen und so, gell. Da haben wir dabei etliche, die am Anfang total gegen geglauben waren. Und die haben mit Recht immer gedacht, der Daniel, der ist total Spinner, gell. Also dann, ja, okay. Ne? Und ich wusste genau, dass die diese Haltung haben zu mir. Okay? Da wusste ich genau, das sind jetzt die von der Familie, wo ich nicht in ihrer positiven Sphäre drin bin. Okay? Ich bin da in einer negativen Sphäre. Also wusste ich, es ist nicht meine Rolle, da versuchen, etwas zu ändern bei diesen Leuten. Denn sie haben schon so gemacht. Also wusste ich, wenn wir im Familientreffen, wenn ich sie traf, war ich einfach mit ihnen menschlich freundlich, ja. Nie vom Geistlichen gesprochen. So. Zum Glück hat der Herr, der verliert ja keine Kontrolle, hat dann in dieser Sphäre bei anderen von der Familie, die gläubig sind, haben diese Cousins haben gefunden, das sind super, die sind nicht wie der Daniel so Spinner, das sind Supergläubige, die sind so, ja. Okay. Und als ich das wusste, hat es mir viel Freude gemacht, habe gedacht, für die gläubig sind, die bete ich, dass die Freude haben, die anderen zum Glauben zu führen. Und das geschah so, das ist ja wunderbar. Die sind zum Glauben gekommen. Jetzt finden sie, dass ich doch fast normal bin. Also fast, ja. Fast. Ja? Aber ich habe viel Freude daran, denn wenn wir verstehen, dass da, wo unsere Überzeugungen gut durchgehen, ist es bei den Leuten, wo schon eine positive Sphäre da ist für uns, wo wir dazugehören zu den Leuten, die sie, wie sagt man auf Deutsch, magen? Ne? Mögen. Magen ist ja da unten, gell? Okay. Der ist ja voll, gell? Der soll nicht reden, ja? Okay. Das müssen wir begreifen, auch bei den Arbeitskollegen, auch bei den Nachbarn, auch da, wo wir sind. Ne? Versuche nicht da weiterzugehen, wo du genau merkst, diese Leute haben eine gewisse Allergie zu dir, da bleibe freundlich, gell? Bleibe einfach freundlich. Aber musst wissen, da ist nicht unbedingt der Dienst, den du bringen kannst. Du kannst freundlich sein und mit deiner Überzeugung weiterleben. Und so auch in der Familie, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, wo sind jetzt die, wenn ich sie treffe, wie weit kann ich gehen, weil sie mich schon als Mensch positiv ansehen und bereit sind, mit mir zu reden. Und bei den anderen nicht sich anklagen, dass es nicht durchgeht. Es ist etwas ganz Menschliches, Normales, finde ich. Ja? Ich habe Leute so im Dorf, die haben 5 Jahre gebraucht, bis sie mir Bonjour gesagt haben. Ich habe ja, bei jedem immer, wenn ich durchfahre, alle 6 Lampen an. Salut, ja, okay. Und gut. Da bin ich noch nicht in der positiven Sphäre, gell? Okay. Muss ich noch ein bisschen warten, ne? Und dann braucht es bei manchen Zeit, bei manchen kommt es nie. Ja? Und bei manchen geht es schnell. Und hast mehr Kontakt und kommst ins Gespräch und kannst weiterkommen. Ich glaube, dass dieses Fingergefühl brauchen wir auch in der Familie. Ich glaube, es gibt auch viele Situationen in Familien, die ich so gesehen habe, wo es gut ist, wenn man für die Eltern und so betet, dass der Herr andere Leute gebraucht, um sie zu überzeugen. Bitte Herr, schenk du andere Leute, die sie überzeugen können. Wo man merkt, ich habe es versucht, das hat geklemmt, ich will auf gutem Fuß sein mit ihnen, kein Krieg. Okay. Und dann gibt es auch die anderen Situationen, wie du gesagt hast, in der Pause, heißt dein Name nicht mehr, ja, wo dann der Herr die Gebete so erhört, dass plötzlich die Eltern in schwere Krankheiten kommen und dann plötzlich öffnet sich der Weg zum geistlichen Reden, gell? Das auch gibt auch so Wege. Wir wissen nicht immer, das hat meine Schwiegermutter gesagt, als sie ihren Mann verloren hat, also gestorben ist, gläubig, ja. Aber da war ein Krieg in der Familie zwischen dem Mann und seinem Sohn, Und der Krieg kam nur zum Frieden und zur Vergebung, als der Mann auf dem Sterbensbett lag im Spital. Und nachher kam die Schwiegermutter zu mir und hat gesagt, du, ich habe immer gebetet, dass der Frieden gibt zwischen meinem Mann und dem großen Sohn. Aber wenn ich gewusst hätte, was es mir kostet, diese Erhörung, meinen Mann zu verlieren. Aber sie wurde erhört, gell? Und das ist nicht immer das, was wir erwarten. Ne? Wir würden lieber, dass alles so gut klappt und dass man doch schön nachher das erleben kann, wie alles in Frieden geht und so, gell? Das wäre super. Aber es ist nicht immer so der Plan. Andere Frage? Gibt es etwas dazu? Okay. Nächster Punkt bei mir ist, die Werke Satans stellen sich den 10 Geboten entgegen. Das ist ja klar. Ich glaube, da sind wir alle überzeugt davon, oder? Ich sehe gerade, dass ich eine Pause verbrennt habe, oder? Stimmt das? Das ist schlimmer als Fegfeuer, du. Dann machen wir sie jetzt, gell? Das lassen wir nicht durch, ne? Das war wahrscheinlich die Stimme vom Magen dann.